Hallo, hier sind die Campermen, hier spricht Gerd und wir haben ein richtig großes Programm dabei, denn wir machen Inselurlaub auf Helgoland, na, zumindest einen musikalischen Inselurlaub und da kann man nämlich übrigens auch zelten. Und dann ja, haben wir einen Finanztipp im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir reden darüber, wie kann man ein Wohnmobil am besten versichern und da haben wir einen Experten dazu geholt. Und zu guter Letzt gibt es lecker Pizza, denn ja, wir wollen ja das nicht, dass ihr im Sommer verhungert und ja, das braucht ihr nicht, denn ihr könnt einen Pizzaofen gewinnen, also es lohnt sich dran zu bleiben. Viel Spaß!
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Moin Henning.
So, hallo mein Lieber. Diesmal zu zweit.
Ja, das ist doch gut. Also das heißt, wir können uns endlich mal wieder lieb haben, ganz alleine, ohne dass andere Leute zu gucken. Das finde ich gut.
So ist es. Die Nadine ist zwar wieder da, kann heute aber nicht. Und der Reinhard, der tatkräftig den Marathon mit unterstützt hat, hier in Hamburg zumindest, der ist leider auch erst bei den nächsten Folgen wieder dabei. Aber hast du das eigentlich mitgekriegt, was da in Berlin stattgefunden hat?
Meinst du den Rekord?
Ja.
Unter 2 Stunden?
Ey, ganz ehrlich, da läuft ein Mensch unter 2 Stunden und es läuft auch noch ein zweiter unter 2 Stunden. Aber der ist natürlich unsichtbar.
Das Verrückte ist, dass ich mit dem Fahrrad unter normalen Umständen nicht so schnell fahre, wie die beiden auf diese Distanz gelaufen sind.
Ich glaube, das sind 40 Stundenkilometer im Schnitt, die die da machen. Also die sind, wenn ich nichts Falsches sagen, habe ich nur so aufgegriffen. Das ist doch irre. Also ich meine, ja, gut, jetzt laufen ja mittlerweile auch schon Maschinen den Marathon. Ne? Das ist, bleibt spannend.
Ja. Ganz kurz nochmal. Ich muss mal irgendwie so mal ein bisschen transparent sein. Wir sind ja, normalerweise ist es so, wir kommen ja jeden Donnerstag raus. Wir haben Donnerstag eine Folge und wir nehmen gerne dann am Dienstag vorher auf, weil wir dann irgendwie das noch schneiden müssen und die Shownotes schreiben müssen, dass wir ein bisschen Luft haben, also dass wir den Mittwoch dafür haben. Heute ist Montag, weil Henning war so nett und hat mit mir so ein bisschen eher sozusagen diese Aufnahme dann irgendwie gemacht, weil ich bin nämlich unterwegs, ich bin nämlich am Mittwoch weg. Ich kann nicht schneiden, ich kann es nicht hochladen. Das heißt also, ich habe ihn gebeten, ob wir ein bisschen früher aufnehmen. Und da geht's nämlich irgendwie für mich auf eine Insel. Ich mache nämlich einen kleinen Kurzurlaub und bin weg. Und vielen Dank, Henning, dass wir einfach mal ein bisschen unsere Termine durcheinander bringen durften.
Ja, da komme ich jetzt schon so durcheinander, dass ich sage, der Marathon war in Berlin, dabei war er in London, aber es ist ja auch egal.
Egal.
Also, egal. Du fährst also auf den Fuselfelsen, wie wir hier in Hamburg so gerne sagen, ja?
Ja, genau. Also es ist so, wir Hamburger, ne, haben ja immer gerne früher so eine Butterfahrt gemacht. So, das heißt, wir sind ja schön hier irgendwie mit einer.
Das waren unsere Eltern eher, oder?
Ja, ja, ich bin als Schüler, habe ich das auch gemacht. So, als Schüler schön, ja, natürlich schön nach Helgoland gefahren. Und so einen Klassenausflug, dann morgens hin abends zurück, weil man da immer schön, das heißt nicht umsonst Butterfahrt, weil man da nämlich zollfrei einkaufen kann. Das ist eine lustige Geschichte. Helgoland ist ja eine abgefahrene Geschichte. Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Das ist total verrückt. Dieser Felsen an der Nordsee gehörte dann ja auch mal zu England und was weiß ich nicht wo. Wurde im Krieg zerbombt und. Also es ist ja schon ein völliger verrückter Ding. Es gab die Wahl oder die eine ganze Weile wollten dann die Insulaner dann irgendwie zu den Engländern gehören. Die Deutschen sagten, nee, ihr gehört zu uns, aber dann doch nicht wirklich und mit Wahlrecht. Und irre Geschichte, muss man sich mal einlesen. Ich verlinke das mal in den Shownotes, das ist irgendein verrückter Felsen. Aber vor allen Dingen durch diese ganze Geschichte ist es so, dass es festgeschrieben steht, dass die sich das Recht ausbedungen haben, dass keine Zölle und keine Steuern auf bestimmte Produkte dort, die dort verkauft werden, erhoben werden. Das heißt also auch die Leute, die da arbeiten und sowas, die haben dann eben halt den Vorteil, die wenigen Leute, die da leben, dass sie zollfrei da quasi unterwegs sind. Und das betrifft auch die Gäste, die da einkaufen. So, das heißt, du kannst da hinfahren und kannst dann irgendwie schön hier ohne Mehrwertsteuer deine Sachen einkaufen, die dort angeboten werden. Man kann sich sogar, wenn man da ist, was hinschicken lassen, wenn man will, habe ich gerade letztens gelesen. Das heißt, du hast so irgendwie diese großen Versender, die liefern da hin, wenn du eine Adresse angibst, einen DHL-Shop angibst, dann kannst du das da abholen und dann hast du Mehrwertsteuerersparnis. Nur bis zu einer bestimmten Summe natürlich, 460 Euro, glaube ich, oder sowas. Und dann kannst du dann irgendwie, ja, was weiß ich, kaufst ein günstiges Smartphone da und hast nochmal die Mehrwertsteuer gekauft. Damit hast du dein Ticket für die Fähre quasi schon wieder drin. geile Insel, so für die Zigaretten-Junkies, für die Alkohol-Junkies und für Leute, die Buttermarmelade, Parfum kaufen und sowas, ist es auch geil, weil du da dann irgendwie auch die Dinger günstiger einkaufen kannst. Genau, und das war der Grund, warum man nach Helgoland gefahren ist. Bestimmt nie, weil man da so gerne seine ganze Freizeit verbringt. Na gut, Vogel beobachten, Robben beobachten, das kannst du auch gut. Eine Nase voll Salzwasser einatmen kannst du da auch gut. Und du kannst die lange Anna sehen, in den großen langen Felsen, der da hochragt, kannst du auch sehen. Und du kannst auf einer Düne rumlaufen. Genau, das kannst du auch. Genau, also das ist schön. Also eine schöne Zeit kann man da sicherlich, wenn man will, verbringen. Genau. Und da fahre ich hin.
Warst du schon mal da?
Ja, ich war schon mal da. Und das ist irgendwie, ich finde das irre, fährt da kein Auto. Das heißt also, das ist ja eine autofreie Insel. Du musst da laufen, Oberinsel, Unterinsel gibt's, also Unterstadt, Oberstadt und sowas. Du musst da dann irgendwie so ein bisschen durch die Gänge gehen. Die haben das ja komplett neu aufgebaut. Nach dem Krieg war das dann so, dass die ganzen Häuser weg waren. Die haben dann irgendwie so Architekturwettbewerbe gehabt. So, wie bauen wir die Stadt auf? Haben das zu dem Zeitpunkt so nach dem Geschmackskonstrukt, so was in den 50er, 60er, 70er Jahren so hatte, gemaut, und so sieht's dann halt da auch aus. Es gibt da so eine Straße, die denkst du bist in San Francisco, bunte Häuser, das ist geil, aber dahinter und daneben und da rechts ist es, wie soll ich sagen, also es ist eben halt ja so ein Bad, was eben halt keine Badkultur mehr hat.
Norddeutsche Inselarchitektur, so. Die sieht man ja ganz häufig, ja, viel so. Backstein, so genau. Interessant fand ich die Geschichte, dass es ja ein sogenanntes auch Mittelland gibt, was aber nicht wirklich irgendwie erschlossen ist, weil damals war das ja so ein Versorgungsstützpunkt für die Seeflotte, beziehungsweise für, wie heißt das, Seemacht?
Was? Marine.
Marine, ja, so damals im dritten Weltkrieg, sag ich schon, zweiten Weltkrieg. Und die Engländer hatten dann diese Hybris, dass sie gesagt haben, diese Insel machen wir mal weg. Und die haben alles raufgeschmissen an Bomben, was sie hatten. Das hat aber nicht gereicht. Und so ist dieses Mittelland entstanden, was sie da reingesprengt haben. Meine Mutter, und da muss ich jetzt mal dich kurz ein bisschen korrigieren, Gott hab sie selig, war ein großer Helgoland-Fan und hat uns dann auch diesen Spaß immer vergönnt, dass wir dann da hingefahren sind, um mal eine Woche Urlaub zu machen auf Helgoland. Ja, da gibt es Bunker, die du dir noch angucken kannst. Ja, Bunker, da gibt's Riesenwege. Und also ich muss sagen, ich finde diese Insel faszinierend. Ich finde sie sehr schön. Und was ich sehr abgefahren finde, sind wir wieder beim Marathon. Es gibt sogar auch einen Marathon auf dieser Insel, wo die dann 28 Mal im Kreis laufen. Also da gibt's schon einiges zu erleben.
Ach, natürlich.
Und das Schönste ist eigentlich, da mal ein Wochenende zu machen, wobei man in das Design-Hotel Atoll gar nicht reinkommt, weil da die Ingenieure wohnen, die diese ganzen Windparks bauen. Aber was man gut machen kann, ist dort, nämlich wenn die letzte Fähre zurückfährt, oder mittlerweile sind es ja diese Hochgeschwindigkeits-Katamarane, dass du dann die Insel fast für dich alleine hast. Und
ist
dann
so.
Grüßen sie dich alle.
Ist ja, so. Das ist
total abgefahren.
Ja. Ist so. Und das Schöne ist, also wirklich was Geiles, also ich fahre ja auch aus gutem Grund hin, erzähle ich gleich. Aber das Schöne ist tatsächlich diese Fähren. Also es gibt ja auch eine, die von Hamburg aus direkt fährt. Das ist ganz geil. Das ist von der FRS Helgoline, heißt sie. Das heißt, du kannst dann dort Landungsbrücken einsteigen, zahlst du so ungefähr einen Huni für Hin- und Zurückfahrt. Und kann man... Also ab 100, du kannst auch so irgendwie auf dem Deck, oben Deck irgendwie so VIP-Plätze buchen. Da gibt's noch ein Buffet und so. Das heißt, man kann sich dann wirklich die Zeit gut verbringen. Von Hamburg sind es dann 4 Stunden Fahrt. Man fährt dann über Cuxhaven und dann fährt man nochmal 1,5 Stunden so auf der Hohen See, bis man in Helgoland ist. Und es gibt noch eine weitere dann von Cuxhaven aus, das ist die Cassins Isles. Das heißt also, man hat gute Möglichkeiten hinzukommen. Ich fahre von Cuxhaven aus, also das ist dann 1,5 Stunden ungefähr. Und das ist ganz, ganz sweet. Und dann fährt man dorthin, muss sein Gepäck aufgeben und wenn man möchte, kann man sogar noch buchen, dass das Gepäck dann von der Fähre direkt zum Hotel oder zum Apartment gebracht wird. Also wirklich Full Service, auch ein bisschen für die ausgelegt, die dann auch so vielleicht das nicht mehr so gut haben zu Fuß oder die dann irgendwie so ein bisschen Hilfe brauchen beim Tragen. Und ich finde das gut. Also das ist schon eine gute Sache, aber der Service kostet auch nicht viel. Das ist ein bisschen wie so ein, jetzt komme ich zum Festival, das ist so wie bei den Festivals, wenn man vom Parkplatz seine Taschen von den Go-Kart-fahrenden Kindern irgendwie transportieren lässt. So ungefähr fühle ich mich da jetzt ein bisschen. Das ist total gut. Denn ich fahre aufs Festival. Und mit meinem guten Freund Martin fahre ich nämlich...
Festival, mal was ganz Neues.
Ja,
Gerd,
und zwar auf Helgoland gibt es ein Festival. Und das heißt die Rock'n'Roll Buddha-Fahrt. Das ist ziemlich geil. Das ist ein kleiner Verein, der das macht, der irgendwie so ein bisschen Punkrock irgendwie organisiert. Und da sind dann 1000 Gäste auf der Insel, die dann alle so ein bisschen schwarz gewandet sind. Ein bisschen irgendwie, ja, gerne auch ein bisschen kräftig so Ramones-Style Musik hören. Total cool. Und dann hast du 3 Tage lang auf der Düne eine Bühne aufgebaut mit Bierwagen, günstige Preise beim Bier. Und dann gibt's ja Rock'n'Roll. Und ja, stehst dann abends an der Bar noch mit den Musikern und quatscht ein bisschen. Und dann nimmst du ein Apartment, pennst da im Apartment und ja, bist ja 3 Tage und hast ja Spaß. Und dann geht's dann nach dem 1. Mai, also das geht dann in diesem Fall bis zum 3. Mai und dann geht's dann wieder zurück nach Cuxhaven und zurück nach, ja, für mich nach Lüneburg. Cool. Also ein ganz verrücktes Festival. Also ich finde das total geil. Also ihr braucht gar nicht gucken. Also ich verlinke das. Also man kriegt keine Karten. Also das ist ein Club. Und man muss da schon jemanden sehr gut kennen, der in diesem Club ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, die Karten zu bekommen. Man kann sich da bewerben um eine Clubmitgliedschaft, gibt es ja Bedingungen, bla bla bla. Und ich habe das große Glück, dass ich eben halt durch meinen Freund dort Zugriff auf die eine Karte hatte, weil jemand ausgefallen ist. Und ich bin total happy, weil ich glaube irgendwie so, das ist so exklusiv und so limitiert. Ich finde das super. Also auf Helgoland ein Punkrock-Festival mit zollfrei einkaufen. Wir werden ganz viel Skat spielen tagsüber. Wir werden dann irgendwie abends Musik hören. Also richtig norddeutsch. Wir werden ein bisschen breiter reden, wahrscheinlich dann auch irgendwann mal. Das wird super. Das wird richtig gut. Ich freue mich total.
Das klingt super spannend. Vor allen Dingen die Rahmenbedingungen sind ja nun auch hervorragend. Also besser geht's ja gar nicht. Wo wohnt ihr denn da?
In einem Apartment. Wir wohnen im Apartment. Das hat mein Kumpel das schon gebucht. Ich habe aber trotzdem schon mal geguckt, so gesagt, also wenn ich jetzt kein Apartment hätte, ne, also und nach Helgoland will, also was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und hey, wir sind bei Camperman und man kann natürlich auf Helgoland auch campen. Also das ist ja ganz geil. Das heißt also auf der Düne, da wo jetzt die Bühne auch aufgebaut wird und wo Rock'n'Roll stattfindet, kann man normalerweise dann jetzt auch zum Start dieses Wochenendes zum 1. Mai, ab 1. Mai, sein Zelt aufschlagen. Die haben einen Zeltplatz da. Und das ist ganz witzig. Das ist der Campingplatz Helgoland. Verrückt. Helgoland Düne. Und das ist irgendwie wirklich mitten Mang. Du hast dann irgendwie um dich rum wirklich fantastisch Sand und dieses Dünengestrüpp, was dann da drauf ist, und um dich herum Nordsee. Und zwar mittendrin. Nee, Atlantik ist es ja schon, ne? Oder die Nordsee. Und du hast dann die ganze Zeit, du hast dann irgendwie wirklich die geilsten Bedingungen. Salzwasser in der Luft, du hast irgendwie wahrscheinlich 5 Grad weniger als auf dem Festland, sehr viel Wind. Und das ist auch ganz geil, was die dann sagen. Du musst garantieren können, dass du dein Zelt richtig sichern kannst. Das heißt, die geben dir Empfehlung, was für ein Zelt du mitnimmst. So ein Steilwandzelt, das dann irgendwie auch eine hohe Wassersäule hat, wegen Regen, wo der kommen kann. Plus, du solltest das richtig, richtig, richtig abspannen mit richtigen Sandheringen, die tief reingestaubt sind, und Sturmbändern. Zur Not kann man sich dort an der kleinen Rezeption auch nochmal irgendwie so einen Sturmband, so einen tiefen Haken holen. Aber idealerweise nimmst du ihn mit, weil es kann da wirklich auch mal richtig ballern. Also das heißt, wenn man Bock hat auf Sand, auf Wind, auf Salzwasser und man möchte da irgendwie versuchen, bei dem Wind seinen Grill anzuschmeißen, du hast dann einen Spaß. Es gibt ja auch einen kleinen Kiosk. Du kannst natürlich auch mit der kleinen Fähre, die dann von der Düne zur Hauptinsel fährt, rüberfahren. Du kannst auch da essen gehen und sowas. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Aber trotzdem, so dichter im Wasser, am Wasser, mit dem Gezeiten so um die Nase rum, kann man, glaube ich, nicht stehen. Und das sieht total geil aus. Also die Bilder sind super. Wirklich, wirklich wunderschön. Ja.
Das ist echt wie so eine Urlaubsinsel. Du hast dieses typische Dünengras, dann hast du da irgendwelche faulen Robben noch am Strand liegen, ganz viele Möwen. Da ist ja auch ein Flugplatz auf der Bühne.
Es ist ein kleiner Privatflug.
Nutzen die, die Infrastruktur für das Festival?
Oder? Nee, ja, doch. Es gibt einen Privatflugverkehr sozusagen, kannst du buchen. Das sind so die kleinen Maschinen, die, glaube ich, bis zu 6 Personen haben. Und meine Freunde haben das auch früher ab und zu mal genutzt, dass sie eine Tour dann mit einem Flugzeug genommen haben, statt mit der Fähre. Problem daran ist, dass du eine Gepäcklimitierung hast. Das heißt, du hast ein kleines Täschchen nur statt ein großes Täschchen und kannst dann.
Ja, bei der Lufthansa jetzt auch nicht mehr die kleine Tasche.
Ja, aber das ist gar nicht so teuer. Also wenn man sagt, so eine Fährfahrt kostet jetzt hier irgendwie, sagst du so 100 Euro, dann zahlst du für einen Flug vielleicht 150, 200 Euro. Das ist eine kurze Strecke. Das ist gar nicht so viel teurer als die Fährfahrt. Aber eben halt dann durch die Limit, der Blick ist toll, alles schön. Aber du hast eben halt dann nur so ein kleines Täschchen dabei mit dem Nötigsten. reicht wahrscheinlich fürs Festival, aber wenn du 4 Tage da bist mit Jungs oder sowas, ist schon ganz gut. Auch nicht Regenjoppe, was weiß ich, die hatten auch mal ein schlechtes Wetter da, dann brauchst du auch mal Gummistiefel und sowas und dann zack, ist die Tasche voll. Ne? Also von daher wäre schon die bessere Variante, glaube ich.
Wie ist denn die Vorhersage? Wird gut?
Ah, super. Also es sind so angesagt 8 bis 10 Grad tagsüber, aber sonnig, kein Regen, kaum Wind. Das heißt, es wird super. Ich nehme meinen Treuer mit, ich nehme irgendwie meine dicke Wollmütze mit und werde dann irgendwie schön mit einem immer dadurch gekühlten Bier in der Hand, glaube ich, da eine gute Zeit haben.
Ich ganz glaub, kurz zum noch was ganz anderes.
Nee, aber ja. ganz kurz zum Campingplatz noch. Also die Preise sind jetzt dafür, dass es eigentlich nur ein Zeltplatz ist mit der kleinen Infrastruktur. Also die haben ein kleines Badezimmer, so mit das haben die alles da. Du kannst da auch so das Nötigste bekommen, also in so einem kleinen Kiosk, glaube ich. Wie gesagt, man kann dann auch auf der Insel, auf der Hauptinsel, kannst du dir auch noch die anderen Sachen kaufen. Kostet so roundabout 25 bis 30 Euro in total. Ne? Das heißt also Zelt plus Person, wahrscheinlich auch noch Kurtax, das habe ich jetzt gar nicht gefunden. Und dann zahlst du so um die 30 Euro. Das ist jetzt kein Schnapper, ne? Aber was ich geil finde, ist, du hast da wirklich einen Platz, den du sonst nicht hast. Und die Anreise ist schon geil. Fährst du also mit der Fähre rüber, hast eine schöne Zeit auf der Fähre, kannst da was essen, wenn du willst. Bist auf der Insel, hast da irgendwie ein witziges Verhältnis mit dem Wind, mit dem Sand, mit dem Blick. Siehst vielleicht, wenn du Glück hast, Robben oder so ein kleines Flugzeug hast einen tollen Blick auf die Insel. Das ist ja auch, darfst du auch nicht vergessen. Das ist ja auch irgendwie abgefahren, diese ganze Steininsel dann von der Düne aus anzugucken. Siehst den Schiffsverkehr tagsüber. Und dann fährst du halt irgendwie nach 2 Tagen zurück. Ich glaube, länger würde ich es dann auf dem Zeltplatz nicht machen. Super. Also ich werde mir das nochmal genau angucken, packe auch ein paar Fotos bei Instagram rein, wie der Zeltplatz aussieht. Und also mich hat es jetzt schon gekickt. Ich bin aber vielleicht ganz froh, dass ich nach dem Festival irgendwie erst ins Apartment gehe, nicht ins Zelt. Also von da, aber es ist super. Also ich freue mich.
Also was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass du da vom Hafen aus, also vom Festland oder von der Hauptinsel aus mal so einen Ausflug machst mit so einem Ausflugsboot, was dann vorne bis zur Langen Anna hochfährt,
ja.
Weil die haben so einen geilen Schnack drauf. Ja. Das macht einfach Spaß. Also es ist so wie hier eine Hafenrundfahrt, allerdings um die Insel rum. Da war auch so ein Kapitän, der hat dann auch diesen Spruch gebracht, grün ist das Land, rot ist die Kant, weiß ist der Sand, das sind die Farben von Helgoland. So merken die sich das. Also ich muss sagen, ich verbinde eigentlich nur schöne Erinnerungen mit dieser Insel und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube, das wird großartig. Wir erfordern oder wir erwarten dann auch eine lückenlose Dokumentation natürlich. Von deinem Aufenthalt.
Natürlich, ja. Natürlich. Also auf The Camperman werdet ihr was sehen, genau.
Instagram.
Da kommen Bilder rein oder sowas, aber die sind zensiert oder beziehungsweise vorausgewählt, kuratiert, wie man so sagt. Das heißt, also alles zeige ich nicht. Ne? What happens on Helgoland stays on Helgoland sozusagen. Aber ein bisschen was sage ich, auf jeden Fall.
Sehr schön, sehr schön.
Die Links zum Zeltplatz und auch zum Festival und so, all den ganzen, das ganze Gedöns packe ich dann in die Shownotes rein, da könnt ihr mal nachschauen und ich werde vielleicht eine Karte schreiben. Vielleicht schreibe ich eine Karte.
Ja, Hauptsache, du kommst wieder und bleibst jetzt nicht da. Ne? So. Ich habe neben dieser ganzen Amüsiererei das Vergnügen gehabt, mit einer Expertin zu sprechen, die ihres Zeichens auch Besitzer eines T2 ist, der jetzt gerade 40 Jahre alt geworden ist. Und zwar der Katrin Gotthold Hildebrand, die beim Finanztipp arbeitet. Der Finanztipp ist ja so eine Informationsplattform, die auch Produkte anbieten. Da wird man dann vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch und sagt, na, geht das hier mit rechten Dingen zu? Die sind unabhängig, die sind durch eine Stiftung finanziert und die machen dann im Grunde genommen ein Screening von dem Markt, in dem Fall jetzt von der Wohnmobilversicherung. So, ich komme nochmal rein. Und die hat sich da wirklich einmal komplett durch dieses ganze Thema durchgearbeitet und bieten dann im Grunde genommen auch Tarife auf ihrer Seite an auf finanztipp.de. Aber ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Hört mal, was die Katrin zu erzählen hat, denn das fand ich selber sehr interessant. Einiges wusste ich noch nicht. Mal sehen, ob ihr das schon kennt.
Interview der Woche.
Ich habe jetzt das Vergnügen, mit Katrin Gotthold Hildebrand von Finanztipp zu sprechen. Sie ist Expertin für Versicherung und hat sich im Frühjahr sehr intensiv mit dem Thema Wohnmobilversicherung auseinandergesetzt. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Ich kenne Finanztipp ja ganz gut. Was ich mich immer gefragt habe, wie funktioniert Finanztipp eigentlich?
Also wir sind gemeinnützig, wir sind an eine Stiftung angehängt und wir versuchen tatsächlich völlig unabhängig unsere Tests und so weiter durchzuführen, um das Bestmögliche für den Verbraucher zu erreichen, damit Leute einfach bei uns gucken können, wie sie gute Produkte vor allem im Finanzbereich eben bekommen und wie sie vor allem viel auch selbst machen können.
Und muss man die Tests, die ihr macht, bei euch bezahlen oder sind die frei zugänglich?
Die Tests muss man nicht bezahlen. Wir finanzieren uns darüber, dass wir dann den Anbieter quasi, den wir irgendwann mal als gut erkoren haben, dass wir dem die Möglichkeit geben, einen Link zu kaufen. Mhm. Und wenn man dann darauf klickt und sich das Produkt anguckt, dann bekommen wir eine Provision.
Also das heißt, ihr empfiehlt auch nur Versicherungen in diesem Fall jetzt, die ihr getestet habt, von denen ihr sagt, das kann man so in den Markt geben. Und da ist kein Schmuh. Okay.
Genau, wenn wir das empfehlen, dann sagen wir auch tatsächlich, das ist alles gut so. In dem Fall sind das Versicherungen beziehungsweise auch Portale. Mhm. Wir haben uns jetzt nicht Versicherungen explizit angeguckt. Das ist mehr so hinten dabei rausgekommen, aber dazu mehr später. Okay,
genau, glaube ich auch. Also super, ja, vielen Dank für die Offenheit, weil es ja immer wichtig auch mal zu erfahren, wie das alles so funktioniert. Lass uns mal über das Thema Versicherung für Wohnmobile sprechen. Was unterscheidet denn überhaupt eine Wohnmobilversicherung grundsätzlich von einer normalen Kfz-Versicherung?
Eine Wohnmobilversicherung kann tatsächlich auch teurer sein, einfach weil sie viel mehr abdecken muss. Mit so einem normalen Auto fährt man einfach mal von A nach B in einem Wohnmobil, das wissen wir alle, da schläft man drin, da kocht man auch drin. Das ist ein bisschen gefährlicher für den Versicherer, das zu versichern. Und entsprechend kann es dann auch teurer sein. Und außerdem gucken Versicherer viel mehr auf die Nutzung. Zum Beispiel schauen sie sich an, ist es als Saisonfahrzeug angemeldet? Bist du nur im Sommer unterwegs? Fährst du entsprechend dann vielleicht tatsächlich weniger oder weiter? Ausland ist natürlich auch ein Thema. Mhm. Und solche Dinge wie Einbauten. Das hast du ja im normalen Auto auch nicht.
Okay, stimmt. Und wenn man jetzt, wir alle suchen ja immer irgendwie nach dem besten Preis und der besten Absicherung. Wo finde ich denn den besten Tarif da draußen unter den ganzen Angeboten?
Genau das wollten wir auch wissen. Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Unsere Ansicht war, man soll erstmal über Portale eigentlich schauen, haben uns dann verschiedene Portale angeguckt. Da ist uns aber dabei aufgefallen, dass tatsächlich ein Anbieter, der immer wieder beim Portal, das tatsächlich nur für so Branchengrößen eigentlich gedacht ist, das wiederum zeigte dann einen Anbieter, der bei den anderen gar nicht aufgetaucht ist. Und das war nämlich die WGV. Mhm. Die hat aus irgendwelchen Gründen Wohnmobiltarife, die wir als günstig angesehen haben, die aber nicht für alle gepasst haben, weil sie nämlich eine Grenze von 20.000 hat, was deine Ausstattung betrifft. Also wenn du eine Sonderausstattung hast, die bis 20.000 wert ist, dann kann das für dich ein guter Anbieter sein. Mhm. Ansonsten fällt er sowieso für dich flach. Deswegen ist die Empfehlung, die wir aus unserem Test herausleiten, guck erstmal bei der WGV nach, tatsächlich kann ein gutes Angebot haben, kann auch überhaupt nicht für dich passen, dann geben sie dir aber auch kein Angebot. Mhm. Und ansonsten, guck nochmal auf dem Portal, wir haben uns da als Bestes auserkoren, tatsächlich SAW, Assikuranz, einfach mal googeln, SAW, Assikuranz.
Oder bei euch auf die Website gehen, da wird man es ja finden.
Oder bei uns auf die Website gehen, genau, da haben wir die alle aufgeschrieben. Es gibt noch andere, gut, günstig, versichert zum Beispiel, die sind auch tatsächlich relativ gut abgeschnitten bei uns. Da kann man dann nochmal sich angucken, ob es denn vielleicht ein anderes gutes Angebot gibt.
Kenne ich alle gar nicht. Hat jetzt schon funktioniert. Super. Und wir kommen auch gleich zu den ganzen Spezifikationen. Du sagtest gerade Aufbauten oder Ausbauten. Welche Kriterien sollte man denn neben dem Preis einer Versicherung unbedingt vergleichen? Und welche Angaben im Kleingedruckten werden häufig übersehen?
Man sollte sich erstmal natürlich sein Wohnmobil an sich angucken. Also so ein bisschen, es gibt da ganz große Unterschiede. Also wir zum Beispiel haben einen Oldtimer, das ist sowieso alles völlig anders wieder. Da brauchst du dann eine ganz andere Ausrichtung. Ansonsten guck mal, hast du viele Sachen, die da drin wertvoll sind. Das kann sehr gut sein und das addiert sich ja auch schnell. Hast du irgendwie eine Markise, dann hast du, wie gesagt, eine Küche drin, das Hubbett noch drin. Das kostet alles. Wenn du das alles mit versichert haben möchtest, dann bist du auch schnell übrigens über diese 20.000 hinaus, die bei dem ganz günstigen, guten Angebot mit drin sind. Wie gesagt, erstmal der Blick tatsächlich rein in den Wagen. Was möchtest du alles versichert haben? Reicht dir theoretisch vielleicht sogar die Haftpflicht? Kann sein. Das ist, die Haftpflicht ist die einzige, die Pflicht ist. Kaskoversicherungen sind obendrauf möglich, kosten aber halt entsprechend mehr. Und wenn du ein altes Ding hast und bist auch in der Lage, daran selbst rumzuschrauben und so weiter, dann kann dir die Haftpflicht reichen und damit bist du ganz günstig dabei wahrscheinlich.
Okay. Und worauf sollte man bei Teil- und Vollkasko achten? Also ich gebe ja auch die Teil- und die Vollkasko. Was ist da der Unterschied und was ist da vor allen Dingen im Vergleich zum Pkw anders geregelt?
Die Teil- und die Vollkaskoversicherung versichern dann Sachen, Schäden am eigenen Auto. Mhm. Der Hintergrund ist bei der Haftpflichtversicherung, da werden nur Sachen bezahlt, wenn du anderen was kaputt machst. Das musst du machen, sonst darfst du nicht auf die Straße. Bei Teil- und Vollkasko geht es um Schäden am eigenen Auto. Die Teilkasko versichert sowas wie, wenn du mit einem Tier zusammenstößt beim Fahren, Hagelschäden, der Erdrutsch auf dem Campingplatz, sowas in der Richtung. Möchte niemand erleben, passiert aber leider immer wieder, von daher, das sind so ein bisschen Grundrisiken, die man absichern sollte noch. Mhm. Bei der Vollkasko kommt noch oben drauf, dann unter anderem selbstverschuldete Unfälle tatsächlich so. Also wenn man tatsächlich also wirklich schuldhaft jemandem irgendwo reinfährt oder auch zum Beispiel Vandalismus bedeutet, dass jemand einfach bei Fahrerflucht zum Beispiel bei dir geht, dir ins Auto reinfährt und was kaputt macht oder böswillig dir also sich einfach mal so in die Seite reintritt, dann übernimmt das auch die Vollkaskoversicherung und das ist halt einfach so ein i-Tüpfchen obendrauf. Wie wichtig ist dir das, dass dann draußen der Lack ausgebessert wird? Wenn dir das egal ist oder du es halt selbst machst, wie gesagt, dann brauchst du das nicht. Ansonsten kann es eben gut sein, das mit abzusichern.
Okay. Jetzt gibt es ja auch immer bei solchen Autos, die ja häufig sehr viel Geld kosten, immer die Frage, was wird denn von der Versicherung eigentlich erstattet? Sprich der Neu- oder der Zeitwerterstattungswert beim Wohnmobil? Wie funktioniert das denn?
Genau, das musst du tatsächlich einfach nachlesen in den Bedingungen. Teilweise wird der Neuwert erstattet und teilweise wird eben nur der Zeitwert erstattet. Das ist so ein bisschen die Frage. Es gibt da ganz verschiedene Tarifausprägungen und achte besser darauf. Natürlich ist der Neuwert mehr und irgendwann in der Versicherung schwappt das aber so ein bisschen nach einer Zeit über, dann bekommst du nur noch den Zeitwert erstattet. Das ist dann deutlich weniger und kann dann auch tatsächlich manchmal zu wenig sein, um das Auto zu ersetzen. Also wenn dein Auto dann vom Zeitwert her zu wenig wert ist quasi, kann es dann trotz Absicherung, trotz vollumfänglicher Absicherung so sein, dass du nicht mehr genug Geld von der Versicherung bekommst, um das Auto zu ersetzen.
Okay. Also noch ein Punkt, auf den man achten sollte. Wir waren ja eben schon bei dem Thema Aufbau oder Ausbau. Welche Rolle spielt denn die Sonderausstattung wie Solaranlagen, Aufstelldächer oder individuelle Ausbauten? Hast ja die Küche angesprochen. Sind die denn automatisch mitversichert oder muss ich die extra versichern?
Die sind eigentlich nicht mitversichert. Manchmal sind sie mit drin. Mhm. Vom Grundsatz her gilt, was mit eingebaut ist, ist auch tatsächlich mit im Auto drin. Mhm. Ist aber leider nicht immer so. Also auch da, das machen Versicherer ganz unterschiedlich. Wir haben da ganz unterschiedliche Konstellationen gesehen. Mhm. Teilweise waren die Sachen mitversichert, teilweise waren sie nicht mitversichert. Bevor man sich danach mit dem Versicherer streitet, sollte man es tatsächlich davor klären. Übrigens so ein anderes Thema, was man auch immer klären muss, nur weil es mir gerade einfällt, wo darfst du hinreisen? Mhm. Das ist nämlich auch, bevor du irgendwie eine lange Auslandtour planst, frag deinen Versicherer, ob das mitgedeckt ist.
Mhm. Wenn wir jetzt darüber sprechen, keine Ahnung, ich habe mir jetzt ein Solarpanel aufs Dach gesetzt und dazu noch irgendwie so eine Anlage eingebaut. Wie mache ich das denn? Schicke ich dann dem Versicherer beim Abschluss der Versicherung eine Dokumentation mit Belegen oder wie funktioniert das?
Das ist natürlich total kompliziert, genau. Also im Grunde musst du das tatsächlich vorher klären, wenn du gerade auf der Suche bist nach der günstigen Versicherung. Wenn du bereits einen Versicherer hast, dann würde ich erstmal bei dem tatsächlich anfragen und gucken, weil das ist natürlich, wenn der dir dann ein günstiges Angebot macht, dann ist das super. Wenn der sagt, nee, das versichert er nicht mit, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall unsere WGV, die sagt, nee, nur bis 20.000 und mit Solar bist du aber halt irgendwie bei 40.000 mittlerweile, da wollen wir nicht mehr mit sein, dann bleibt ja im Grunde nur tatsächlich den Versicherer zu wechseln.
Wenn ich jetzt nochmal diese 20.000 anspreche, sind die 20.000 zuzüglich zu dem Wert des Autos? Oder ist,
Ja, das ist Sonderausstattung. Genau, diese 20.000 sind Sonderausstattung, die kommen dann oben drauf. Also du musst nicht ein Auto haben, das nur 20.000 insgesamt wert ist.
Also wenn ich jetzt eine Versicherung habe, die einen Wert von, sagen wir mal, 50.000 absichert.
Sonderausstattung?
Nee, gar nichts. Mathe. Einfach nur, also da steht einfach nur der Gesamtwert drin. Dann, ja. Was wäre damit abgedeckt?
Damit sind dann tatsächlich nur die wirklich im Auto verbauten Sachen drin. Mhm. Und ansonsten, also du musst schauen, bei der Haftpflichtversicherung zum Beispiel ist das dann, würde das sich beziehen darauf, dass du anderen etwas zufügst, wie gesagt. Mhm. Du sprichst jetzt aber, glaube ich, von der Kaskoversicherung. Ja, genau. Das heißt, es geht um dein eigenes Auto. Mhm. Genau. Da ist dann wirklich alles dabei. Also wenn das die Versicherungssumme ist, die drinsteht im Vertrag, dann wird auch nicht mehr gezahlt. Dann ist es bis zu diesem Betrag tatsächlich versichert.
Okay. Und wo lauern jetzt so typische Fallstricke für Versicherungsnehmer erst, die sie meistens erst im Schadensfall bemerken?
Oftmals ist es irgendwie so, guck darauf, wie viel du wirklich fahren darfst. Mhm. Es gibt bei Wohnmobilen, gibt es im Grunde oftmals zwei Klassen tatsächlich, wenig Fahrer und danach dann so die Normalfahrer, sage ich mal. Mhm. Die Grenzen sind nicht ganz eindeutig, 7.000, 5.000, 12.000. Das ist so ein bisschen so die Grenze oftmals. Wenn du natürlich zu viel gefahren bist, dann sagt dein Versicherer auch im Schadenfall, hey, da musst du jetzt nachzahlen, zum Beispiel.
Okay.
Und natürlich, was ich auch noch ganz spannend finde, immer ist so die Selbstbeteiligungsthematik. Man hat hier die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen und zu sagen, ich bezahle 150 Euro, 300 Euro, 500 Euro aus eigener Tasche. Das kann einen Vertrag deutlich günstiger machen. Empfehlen wir bei Finanztipp auch sowohl für Wohnmobilversicherung als auch für Pkw-Versicherung. 150 in der Teilkasko, 300 mindestens in der Vollkaskoversicherung. Musst du aber natürlich einen Blick haben. Also das musst du dann eben auch selbst bezahlen. Mhm. Und klar, also gibt dir das einen günstigeren Tarif, heißt aber im nächsten Schritt auch, zahl das erstmal aus eigener Tasche.
Gut, wenn man das lange hinkriegt, dass nichts passiert, dann hat sich das schon wieder amortisiert, ne? Genau.
Oder wie gesagt, bei der Kaskoversicherung, mein Gott, da ist halt draußen ein Kratzer dran. Kannst du vielleicht auch einfach mit leben, ja? Häng ein Handtuch drüber.
Ja, ist bei mir, genau. Nee, ist bei mir hier in der Stadt mit den ganzen Parkremplern du wohnst in Berlin, ich meine, da kennst du das sicher auch. Das ist ja dann immer das gleiche Problem. Das heißt, da würdest du dann eher eine Teilkasko, nicht eine Vollkasko fahren.
Genau, also ich persönlich, wie gesagt, mit so einem Oldtimer sowieso ganz anderes Thema irgendwie, aber ja, im Grunde, ich würde sagen, Teilkasko ist immer richtig gut, Vollkasko, schau mal, ob du das tatsächlich brauchst.
Ja,
okay. Aber andererseits, okay, also wie gesagt, Vandalismus ist halt nicht mit dabei, aber zum Beispiel Diebstahl ist dann trotzdem abgedeckt bei der Teilkasko.
Ah, ja.
Das ist ja auch so ein, Herzensstück dann, wenn es irgendwie weg ist, ist ganz schön tragisch.
Ja, total. Du sprachst das Ausland an. Wie verhält man sich denn überhaupt richtig? Jetzt geht ja bald die Urlaubssaison wieder los. Wenn man im Urlaub jetzt mit einem Wohnmobil in einen Unfall oder in eine Panne gerät, worauf muss man bei europäischen oder außereuropäischen Reisen achten?
Theoretisch muss man bei europäischen Reisen, muss man zum Beispiel nicht die grüne Versicherungskarte dabei haben. Das ist im Grunde, da stehen alle Details drauf, die du über deine Haftpflichtversicherung wissen solltest. Ich finde es aber total gut, dieses Ding dabei zu haben. Das ist übrigens gar nicht mehr grün. Mhm. Aber auch wenn es keine Pflicht ist, da stehen alle Informationen gesammelt da. Sprich, dein Haftpflichtversicherer sagt, du hättest gerne deine grüne Versicherungskarte. Damit bekommst du alle Informationen. Mittlerweile bekommst du es einfach zugeschickt per E-Mail. Kannst du dir ausdrucken, kannst du auch sein lassen. Ich finde das gut, alles auf dem Handy zu haben tatsächlich. Dann weißt du, du kannst diese Informationen dem Gegner geben, dem Unfallgegner oder beziehungsweise auch einfach deine eigene Versicherung kontaktieren und so weiter und so fort. Immer gut, europäischer Unfallbericht, das ist auf mehreren Sprachen, sind dann da die wichtigen Fragen drauf, die zu klären sind. Unfallhergang natürlich irgendwie dokumentieren, klar, mach ein kleines Video.
Ja, mittlerweile ja.
Genau, Fotos sagen weniger als ein Video tatsächlich, von daher.
Ja.
Würde ich immer einmal irgendwie drumlaufen und ein Videochen drehen und schon hast du eigentlich alles dokumentiert.
Okay, also das heißt, ich schreibe meinen Versicherer an und sage, ich hätte gern diese Versicherungskarte, ich plane eine Auslandsreise. Ja. Punkt 1, Punkt 2 ist dieser Bericht, wo kriege ich den? Kann man den runterladen im Internet oder?
Den kannst du runterladen, haben wir auch verlinkt, witzigerweise. Mhm. Unfall im Ausland heißt unser Ratgeber dazu. Findet ihr auch ganz einfach und den kannst du auch runterladen, kannst du aber auch einfach googeln, der ist einfach auffindbar. Bekommst du im Zweifel auch von deiner Versicherung, wenn du jetzt sowieso gerade mit ihr sprichst, dann sag auch noch irgendwie europäischen Versicherungsbericht. Heißt bei denen im Wording vielleicht ein bisschen anders, aber die wissen dann schon, was zu tun ist.
Alles klar, okay. Und was wäre jetzt, wenn man, sagen wir mal, überhaupt gerade auch erst plant? Also der Kreis der Wohnmobilisten und auch Karawanisten steigt ja immer weiter. Der Boom ist ja ungebrochen. Was wäre denn für dich so ein erster Rat, wenn man sich jetzt gerade erst ein Wohnmobil kauft oder sich zum ersten Mal mit dem Thema Versicherung beschäftigt?
Tatsächlich nicht nur auf den Preis schauen. Ich meine, es hört sich ein bisschen abgegriffen an, aber es ist einfach so. Lies dir wirklich durch, was da drin ist und mach dich ein bisschen schlau, unter anderem eben vielleicht auf unseren Seiten. Mhm. Das bringt einem viel mehr, als im Nachhinein da mit einem schlechten Tarif dazustehen.
Ja, okay. Und jetzt zum Abschluss noch die Frage, was für ein Oldtimer fahrt ihr denn?
Vergangenes Jahr ist er 40 geworden.
Wow.
Und ja, das, genau. Nein, ich lüge. Er ist 30 geworden.
30.
Mein Gott, ich hab gerade schon bei dem Wow, ich dachte, hä, so toll ist es doch gar nicht beim Oldtimer.
Doch, 30 ist der Oldtimer. Das habt ihr das H-Kennzeichen erreicht.
Das ist nicht wahr. Dann ist er doch 40 geworden. Das kann überhaupt nicht sein. Das ist ein T2. Ein 80er.
Quatsch, wie schön.
Also, da ist er doch. Ja,
ja, cool.
Also von daher, es ist ein kleiner Düdo, ja.
Super.
Er ist doch 40 geworden, oder? Er ist doch 40 geworden.
Ja, der ist 40
krass,
geworden.
Ich habe die Kerzen falsch gezählt. Das kann gar nicht sein.
Hauptsache, die richtige Zahl stand drauf. Katrin, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für diese sehr wertvollen Einblicke. Wir verlinken natürlich in der Folgenbeschreibung alles zu eurem Portal, wo ihr nachgucken könnt. Wir wissen jetzt auch, wie ihr funktioniert und wie ihr arbeitet. Ich finde das super. Danke vielmals. Ich glaube, das hat auch mir jetzt wieder was Neues erzählt über die Versicherung. Gute Fahrt und schönen Sommer wünsche ich.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
So, ich habe meine Versicherung denn jetzt auch erstmal kontrolliert, weil ich dachte ja immer, man braucht eine Vollkasko, um auch den Diebstahlschutz zu haben. Und da hat das Gespräch doch jetzt schon mal gelohnt.
Ja, und ich bin ein bisschen ärgerlich, dass du dieses Gespräch nicht schon vor 2 Jahren geführt hast. Dann hätte ich vielleicht eine andere Versicherung gewählt für meinen Bulli, der mir geklaut worden ist. Und hätte dann mein Dachzelt auch noch sozusagen dann dadurch abgesichert gehabt. Aber
die Extras, ja, also ist natürlich auch ein staubig trockenes Thema und vor allen Dingen interessant, auch man glaubt ja immer, Vergleichsportale seien jetzt das Nonplusultra, aber ich fand das wirklich gut und für mich war was dabei, vielleicht für euch auch. Für Gerd auch.
Ja, für mich auch. Und ich würde mal sagen, auch die Links packen wir dann in die Shownotes, ne? Dass man irgendwie nochmal ein bisschen sich dann selber informieren kann, irgendwie bei denen. Und da findet ihr alles. Ihr könnt übrigens auch uns schreiben, ne? Also wie seid ihr versichert? Wie habt ihr irgendwie euren Wagen? Was habt ihr für einen Wagen? Und habt ihr Tipps vielleicht noch zusätzlich, die wir nicht genannt haben? Schreibt uns doch einfach mal. Könnt ihr gerne machen. Wir haben da irgendwie die Möglichkeiten. hallo@camperman.de und dann ja, dann antworten wir auch.
Ja, oder ihr habt selber ein Thema, was euch irgendwie aufgefallen ist, worüber ihr euch geärgert habt und wo ihr der Meinung seid, dass das sollte man doch vielleicht mal in breiterer Runde besprechen. Sehr, sehr gerne. Kommt auch regelmäßig vor. Und diese Themen nehmen wir immer dankbar auf. Denn es wäre zum Beispiel ja auch so bei Gerd gewesen, der hätte ja dann auch seinen Pizzaofen versichern können. Der wäre dann ja auch nicht irgendwie weg gewesen.
So, und jetzt kommt der Clou. Also erstmal Pizza, ne? Ohne Pizzaofen geht nicht. Zweitens ist es so, dass ich eine Innenraumversicherung hatte. Da habe ich aufgepasst. Das heißt also, dieses Material, was dann drin war, war bis zu einem gewissen Grad mitversichert und das war okay. Mhm. Also das heißt, der wäre versichert gewesen und in diesem Fall wäre das für die Versicherung gar nicht so teuer geworden, weil der Preis ist heiß im wahrsten Sinne bei diesem heißen Pizzaofen. Ich habe nämlich den Koda 2 von Uni mal getestet und der ist geil. Kennst du Uni? Hast du von denen schon mal gehört?
Ich hab das alles mal grob überflogen. Uni kenne ich. Die haben ja so eine markante Form. Mhm. Ne? Die waren ja auch, glaube ich, so eine der ersten Marken, genau, die jetzt auf dem deutschen Markt die angeboten. Also das heißt, ein mobiler Pizzaofen oder was ist das?
Genau so. Also ich hatte ja letztes Jahr schon mal einen von Gosny und ich bin voller Freak geworden, so was das Pizzaöfen betrifft, weil ich grill ja nicht mehr so viel. Ich finde das als Vegetarier immer ganz spannend irgendwie. Ich habe ja gar kein Problem damit zu grillen, so. Aber irgendwie brauche ich dann doch größere Mengen oder irgendwie, was weiß ich, wenn ich meine Auberginen grill, ja super. Aber dann brauche ich ja noch ein bisschen mehr. Und ich finde es viel geiler inzwischen, unterwegs einen Pizzaofen zu nutzen, weil darin kannst du backen, aber eben vor allen Dingen Pizzen zubereiten. Und Das ist total geil. Ich habe jetzt irgendwie dann jetzt den Uni und der Unicoder 2 ist irgendwie ein 14-Zoll-Backofen sozusagen. Sieht aus wie ein Flugzeughanger, sehr lang gezogen, hat einen Brenner hinten. Einige haben den an der Seite, der hat den hinten. Das heißt also, wenn du den anzündest, dann geht die Flamme hoch zum Deckel und geht nach vorne. Das heißt also, man hat dann irgendwie ein schönes Hitzeschild, was da drin ist. Innen drin ist es so aus Metall und draußen ist es so ein pulverbeschichteter Überzug, der dann auch nicht so heiß wird von außen. Man kann den wirklich auch noch mal berühren, ohne sich gleich die Flossen zu verbrennen. Und er steht auf drei Beinen, die wegklappbar sind. Und dadurch wird er auch mobil. Das heißt also, du hast dann irgendwie im Prinzip, wenn du den transportieren willst, ja, diesen kleinen Flugzeughanger, den du dann bewegen kannst. Der wiegt ein paar Kilo. Das ist jetzt aber gut handelbar. Das ist also leichter als irgendwie ein Kasten Bier. Also das kann man gut transportieren.
Dann ist das mit dem Anbau für dich? Sorry, aber hier, wenn ich mich angucke, da an der Seite ist so ein Anbau, wo man was regelt.
Das wollte ich dir gerade sagen.
Macht man das ab oder?
Nee, der bleibt dran.
Okay.
Und das ist aber gar kein Problem, weil den stellst du trotzdem so wunderbar auf und den kannst du auch mit diesem Kasten so wunderbar platzieren. Das ist gar kein Problem. Ich erzähle auch gleich, warum das jetzt sogar noch besser ist als jetzt auf dem Bild, was du gesehen hast. Dieser Kasten, dieser Anbau, das ist ja im Prinzip der Anschluss für die Gasflasche, der Gasregler, die Piezozündung. Und da kann man dann irgendwie quasi eine Temperatur einstellen. Das Ding hat keine Fronttür. Ne? Also es gibt auch welche, die haben dann eine Tür, kann man auch hier, glaube ich, noch extra dazu kaufen. Das heißt also, du musst die Temperatur relativ hochstellen, weil ein bisschen Hitze nach vorne entweicht. So, und das ist das Ding, bis 500 Grad geht's. Das ist schon echt eine Temperatur, die ziemlich krass ist. Also gerade für die neapolitanischen Pizzen ganz toll. Das wird dann irgendwie innerhalb von 90 Sekunden oder sowas, wird die Pizza fertig. So, in dieser Form, die du da jetzt gerade siehst, ist es so, dass du mit so einem normalen Pizzaheber die Pizza einfach mal ganz kurz rausziehen musst, drehen musst, wieder reinschieben musst, weil die Hitze von hinten kommt, sonst verbrennt die eben halt hinten. Das ist ganz schön doof. Geht, gewöhnt man sich dran, weil das alles so schnell geht durch die hohe Hitze, muss man da wirklich ein bisschen konzentriert dabei sein. Jetzt gibt es aber zusätzlich für diesen Coda 2, aber auch für die anderen Modelle, die dann da noch kommen, einen rotierenden Stein. Das heißt, man kann diesen Pizzastein, der da drin ist, den typischen Pizzastein, der dazu dient, die Pizza von unten noch ein bisschen knusprig zu machen, kann man den rausnehmen und einen rotierenden Stein reinbauen. Das heißt, es ist schon so vorgefertigt. Das heißt, man nimmt die Platte raus, die da drin ist.
Diesen Schamottstein.
Ja. Das sind zwei, drei Schrauben, die man löst. Da ist in der Mitte so ein kleines, so eine Metallplatte drin, eine runde. Die nimmt man raus. Die wird mit verschraubt. Dann wird ein Motor von unten dran gesetzt. Mit so einem Docht, der dann durch dieses Loch hindurchragt. Und dann wird ein Teller, auch ein Schamott-Drehteller mit einer kleinen runden Halterung, dass es dann noch fest irgendwie sitzt, der auf Rollen gelagert ist, draufgesetzt und zwei Seitenteile noch, die dann auch aus Schamott bestehen, die dann quasi diesen runden Drehteller einfassen, reingepackt und zack hast du die Möglichkeit, einfach auf den Knopf zu drücken und dieser Drehteller dreht sich in einer ganz langsamen Geschwindigkeit und dadurch wird der Pizza-Rolling von allen Seiten permanent mit Hitze zugeführt, in einer guten Geschwindigkeit und eigentlich brennt nichts an. Es sei denn, man lässt die Pizza zu lange drin, aber dann wird sie zumindest übergleichmäßig angebrannt. Also das ist sehr, sehr praktisch. Dauert nach wie vor 90 Sekunden, aber dadurch muss man es nicht selber wenden, sondern holt sie halt nur irgendwann raus. Und jetzt kommt der Clou. Dadurch, dass dieser Motor unten eingebaut ist, der ungefähr die gleiche Höhe hat, auch wie der Seitenteil an der Seite, hast du quasi einen zweiten Standfuß. Ne? Das heißt also, du klappst die Beine ein, hast den Motor dort, hast dann den Brenner oder diese Apparatur für die Gasregelung dort und kannst den also auch wunderbar dann hinstellen, wenn du den zum Beispiel in den Kofferraum packst oder
Plan. Okay, das war nämlich die Frage, weil deswegen, wenn das nur an einer Seite so einen Anbau gibt, dann ist ja mal blöd.
Voll blöd.
Okay, verstehe.
So, und dann mit diesen Klappfüßen ist es wirklich ganz praktisch, weil es gibt dafür auch eine Haltetasche. Das heißt, also du hast dann irgendwie die Möglichkeit, muss man leider als extra kaufen, ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. Aber egal, kann man machen und dann hast du eine Tasche, die dann um diesen Korpus gelegt wird. Oben hast du Tragegriffe dran, die Beine sind eingeklappt, dann kann man den wirklich quasi wie eine große IKEA-Tasche von A nach B transportieren. Er ist dann dadurch auch noch geschützt, dieser Ofen. Funktioniert super. Also ich bin ganz begeistert davon, von diesem Drehteller, muss ich ehrlich sagen, weil der Motor hat nämlich noch eine ganz witzige Funktion. Es ist ein Sensor eingebaut, der durch Handbewegung funktioniert. Das heißt also, wenn du den gestartet hast und deine Hand kurz darüber machst, brauchst du keinen Knopf drücken, dann stoppt er und startet er. Das bedeutet, ich habe jetzt gerade diesen, ich bin nervös, oh Gott, ich habe den Fladen irgendwie in der Hand und habe meinen Pizzaschieber in der Hand und sowas und will jetzt einen Knopf drücken. Starte doch rum, mach. Brauche ich nicht, kann einfach die Hand davor halten und dann hält er an und das ist super. Oder ich wische nochmal mit der Hand quasi über diesen Sensor darüber und es läuft wieder, total praktisch. Also muss ich ehrlich sagen, haben die ganz, ganz gut durchdacht. Das läuft mit Batterie, das heißt, in dem Motor stecken 4 kleine Doppel-A-Batterien drin und in der Pierce-Zündung steht auch nochmal eine weitere Batterie drin. Das heißt, also die werden aber zum Start mitgeliefert. Ich würde die irgendwann gegen Akkus austauschen, hält aber eine ganze Weile. Also das locker für mehrere Pizzadurchgänge gar kein Problem. Also ich glaube, wenn man 2-3 Abende damit arbeitet, hast du die Batterien vielleicht dann erstmal zur Neige gebracht. Also die halten wirklich eine ganze Weile durch. Also wirklich super. Mhm. Ich finde das, was ich ein bisschen schwierig finde, ist das die Größe. 14 Zoll brauche ich nicht unbedingt.
So 35 Zentimeter sind das.
Genau, das ist ein großes Ding, aber
langes Lineal.
Aber was ganz geil ist, der Pizzateller ist kleiner, das heißt, diese Standardpizzen passen dann auf diesen Drehteller perfekt drauf. Also dadurch ist die Größe schon super. Ich hätte mir vielleicht einen etwas höheren Garraum gewünscht, damit man auch so eine größere Schale mal reinschieben kann. Also da musst du eben halt, wenn du dir so eine gusseiserne Schale suchst oder eine Stahlschale suchst oder sowas, die dann für Gemüse vielleicht genutzt wird, dann sollte die nicht zu hoch sein, damit die da reinpasst. Eher
ein Teller, ne?
Eher so ein Teller, ja. Aber geht, ist toll, dass es überhaupt geht. Gewicht ist in Ordnung, mit der Tasche auch gut, dass es die gibt. Man braucht einen Pizzaschieber, da muss man gucken, dass der irgendwie dann passt. Es gibt ja noch größere Öfen von Uni, dass man nicht einen kauft, der dann zu groß ist.
Das heißt, der Schieber ist nicht dabei?
Nee, den musst du ja auch extra holen. Also das heißt, du hast nur den Ofen.
Und wie lange braucht der, bis der heiß ist?
Ja, ich würde mal sagen, so 5 bis 10 Minuten braucht er schon.
Hat der irgendeine Anzeige, wie beim Bügeleisen so ein Licht, was ausgeht oder so?
Nächster Nachteil. Und dann sind wir aber mit dem Nachteil noch durch. Also das heißt,
ich fange erst an.
Okay, diese Variante hat kein eingebautes Thermometer. Das kann man sich extra kaufen. Das hängst du da vorne ran, dann kannst du mit dem Kabel das auch mit den anderen Apparaturen verbinden, dass die Batterie, die eingebaut ist, mitgenutzt wird. Oder du holst dir so ein Infrarotthermometer, so eine Pistole, weißt du, die die Temperatur misst, per Laser sozusagen. Das ist ein bisschen schade. Also ich mache das immer mit dem Fingertest. Ne? Also ich halte immer an und ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlen muss, wenn ich die Hand davor halte und wie lange ich die davor halten kann. Und dann weiß ich, okay, jetzt müsste das passen. Passt beim ersten Durchgang oftmals nicht ganz genau. Also ich glaube, meistens packe ich die Pizza zu früh rein. Das merke ich dann immer dann, wenn die nicht ganz durchgebacken ist. Ein Thermometer wäre gut gewesen, das fehlt. Kann man aber extra kaufen, wenn man möchte. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die dann das Ganze ein bisschen schwierig machen. Der Preis, also 449 Euro kostet das, wenn du es bei Uni direkt kaufst, der Coda 2. Das heißt also, dann hast du nur den Pizzaofen und dafür aber Batterie dabei. Und das Gerät selber kann sofort ausgepackt, sofort aufgebaut, genutzt werden, hat aber noch keinen Drehteller. Das ist der normale Schamottstein, der da drin ist. Wenn wir den Schamottstein noch haben, dann zahlst du nochmal 279 Euro dazu. Dann sind wir aber so schon bei 600, bei 720 Euro oder sowas. Und dann noch ein Pizzaschieber, dann noch eine Tasche, dann bist du schnell bei 850 Euro oder sowas mit dem ganzen Gedöns. Dann wird's schon nicht mehr billig. Also da gibt es Pizzaöfen, die mit Gas betrieben sind, die günstiger sind. Aber die Qualität, die Verarbeitungsqualität ist super. Es macht Spaß. Man hat ja für mich vielleicht ein Nachteil, für anderen Vorteil, einen großen Drehteller für sehr viel Platz mit 14 Zoll, das ist super. Und man hat lange Freude damit. Also ich habe nicht gesehen, dass da irgendwie was gibt, was dem Ganzen irgendwie schaden könnte. Man muss mal ein bisschen gucken, wenn man den Schamottstein reinigt oder sowas, dass man das nicht irgendwie mit nassem Wasser oder sowas macht, dass man den ausbürstet oder sowas. Das sollte man schon ein bisschen vorsichtig machen, aber dann hat man auch lange Freude damit. Pizzaöfen sind wirklich, wirklich, wirklich toll. Und vielleicht ist es auch ganz gut, eine hohe Qualität zu kaufen, damit man lange was davon hat, statt so ein Billigding hat. Wie heißt es schön, wer billig kauft, kauft zweimal. Bei dem braucht man nicht zweimal kaufen. Und darum ist es ganz geil. Selbst wenn man ein älteres Modell hat, kann diesen Drehteller nachkaufen und seinen aufrüsten. Das heißt, vielleicht braucht man gar keinen neuen Pizzaofen und kauft sich nur den Drehteller. Also ich mag das Ding. Kleiner Tipp noch. Lidl, und das ist keine Werbung für Lidl, aber Lidl hat ganz witzig im Kühlregal Pizzateige, die man irgendwie selber formen kann für kleines Geld, die ganz okayisch sind. So, das heißt also, wenn man unterwegs campt, also mit seinem Campingmobil irgendwo auf dem Platz ist und keine Lust hat, sich einen Teig selber zu machen und auch keine Lust hat, diese Ausrollteige sich da irgendwie zu kaufen, die auch meistens so semi sind, holt sich einfach so einen Rohling bei Lidl für kleines Geld und kann den auseinandernehmen, packt eine Soße, den aus dem Glas da drauf, bisschen Parmesan-Mozzarella aus der Tüte und schon hast du dann unterwegs, selbst mit wenig Aufwand, eigentlich schon eine ganz vernünftige Pizza, die tausendmal besser schmeckt als jede Tiefkühlpizza und danach Bedarf belegt werden kann. Also von da kann man dann irgendwie mit relativ wenig finanziellen Einsatz sich, glaube ich, was Geiles machen. Man wird satt, es riecht super, der ganze Campingplatz kommt dazu und das ist dann doch nochmal immer was anderes, als irgendwie eine Bratwurst auf den Grill zu legen. Also ich bin, wie du merkst, ein riesen Fan von Pizzaöfen und dieser ist gut und ja, jetzt kannst du deine Fragen stellen.
Nee, für mich wäre eigentlich die einzige Frage, mobiler Pizzaofen bedeutet ja auch immer vielleicht auch der Anschluss an eine Kartusche oder an eine Flasche. Also was ist dabei, beziehungsweise ja, ist das adaptermäßig aufgebaut, haben die daran gedacht?
Also Kartusche nicht, aber Gasflasche natürlich. Das heißt, du kannst den ganz an den ganz die großen Gasflaschen ganz normal anschließen. Das Kabel ist dabei, also der Schlauch ist dabei. Das ist easy. Kannst du, wie gesagt, gleich loslegen, wenn du unterwegs bist. Easy peasy.
Kartusche dürfte auch nicht reichen, um das Ding richtig auf
einmal vielleicht, ne? Also vielleicht einmal, vielleicht zum Vorheizen.
Nee, toll. Also ich sag mal so, mein Bruder hat den Gosny bei sich und wir haben mal eine Party gemacht ohne Drehstein, Zirkelkram und der brennt natürlich auch nur an einer Seite, aber das hat man relativ schnell raus
mit diesem
Schieber oder wie das Ding heißt, die dann so zu drehen. Einer muss natürlich immer dabei sein, weil die verbrennt die ja sonst sofort, aber es ist wirklich ein Happening und jedes Mal ein Fest. Also ist es ganz toll. Ich bin auch ein großer Fan von sowas. Super geil. Ja.
Aber wisst ihr was, ihr braucht ihn ja gar nicht kaufen. Das ist ja das Geile. Also wir sind ja wieder großzügig. Also ich kann ihn ja auch nicht nach Helgoland mitnehmen. Ist auch Blödsinn. Auf die Fähre oder sowas wiegt ja auch alles Geld und kostet wahrscheinlich extra nochmal, wenn ich den Pizza
kannst einfliegen lassen.
Das ist ja dieses Korkengeld muss ich wahrscheinlich dann auf Helgoland bezahlen, wenn ich mein eigenes Essen mitbringe. Also von daher, nee. Ihr könnt ihn haben. Also einer von euch kann ihn haben. Das heißt, ihr dürft bei uns mitspielen. Und zwar bei Instagram packen wir mal irgendwie so, die Teilnahmebedingungen rein, damit dann einer oder eine von euch diesen Koda 2 mit rotierendem Teller, mit Tragetasche und mit Pizzaschieber demnächst.
Alter. Ja. Wow, das ist immer ein Paket. Let's go.
Rezepte gibt es nicht dazu und auch kein Koch und überhaupt, das müsst ihr alles selber machen.
Ja. Die Rezepte habe ich gerade gesehen, gibt es auf der Website und da geht es ja dann auch immer um diese Pizza-Wissenschaft, diese Teigwissenschaft. Aber das ist sieht
gut gibt aus. Eine App.
Brot haben die da auch.
Es gibt eine App. Und in dieser App gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge Rezepte. Ihr könnt also, während der Pizzaofen heiß macht, euer Smartphone in die Hand nehmen und dann noch die richtigen Rezepte für den Belag rausnehmen und sogar noch lernen, wie ihr Pizzateig macht. Also das gibt ja alles. Also es ist super.
Das ist cool. Schönes Gewinnspiel. Ich sehe gerade, die haben auch elektrische. Aber das beim nächsten Mal. Oder irgendwann mal.
Ja, du, ich glaube, es wird nicht der letzte Pizzaofen sein. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Ihr werdet viel Spaß damit haben. Und dann, also ein Flugzeughanger, Pizza, alles in einem und
sieht
bald bei euch.
Sieht ein bisschen aus wie dieser Landearm von Galactica.
Du hast recht, das ist gar kein Flugzeughanger, das ist ein Raumschiffhanger. Ja. Das ist vollkommen recht.
Ja. Oh, geil. Da fliegen die rein. Ja, die Pizzen fliegen da rein. Ist ja im wahrsten Sinne so. Ja, so für die Galactica nicht einordnen können. Das war eine sehr bahnbrechende Science-Fiction-Serie.
Das Original aus den 80ern oder das die neue Fassung aus den Nullerjahren?
Nee, die Independent-Version der Japaner zur Jahrhundertwende.
Sehr schön.
Nein, Quatsch, Alter. Das sehr ganz schön. Normale Ding mit Boxy und den Zylonen und nein, ich habe da nicht so ein Underground-Teil geguckt. Ich habe den Kommerz konsumiert. So, also der Galactica 2, zweite Generation, ist zu verlosen und das findet ihr auf The Camperman auf Instagram. Und da steht dann, was ihr machen, tun und lassen könnt. Und dann könnt ihr vielleicht gewinnen. Und dann gibt's bald Pizza bei euch. Ist doch super.
Guten Appetit.
Yes. Und dann würde ich sagen, nächsten Donnerstag gibt's keine Pizza, aber ja, auch wieder was Schönes. Ja,
falls ich dann noch sprechen kann, ne? Also wir werden
genau.
Sehen.
So, in dem Sinne, euch einen schönen 1. Mai. Genießt das lange Wochenende. Fahrt raus. Habt eine gute Zeit und wenn ihr Lust und mögt, nächste Woche Donnerstag wieder Camperman. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.